SRF 3.
Wer zahlt die Miete für die Shutdown-Zeit im Frühling? Die Politik ist sich weiter uneins. Mitten in der Pandemie und im Brexit-Wirrwarr in Großbritannien verliert Premier Johnson seinen wichtigsten Berater. Wir sagen, wer diese schillernde Figur ist. Und Auslöser war die Wahl einer Bundesrätin. 13 Jahre nach der Gründung ist die BDP bald schon Geschichte. Wir schauen zurück. Das ist Info 3 heute mit Mario Sturni. Zuerst aber jetzt zu Dominik Rolli aus der Nachrichtenredaktion. Es ist und bleibt eine umstrittene Frage, auch 8 Monate nach dem teilweisen Shutdown, die Frage, ob Geschäfte wegen der teilweisen Schließung im Frühling nur einen Teil ihrer Miete bezahlen müssen.
Nach der Rechtskommission des Nationalrats hat sich nun auch die vorberatende Rechtskommission des Ständerats dagegen ausgesprochen. Gestritten wird unter anderem über die Höhe eines Mieterlasses. Im Sommer sprach sich das Parlament grundsätzlich für einen Mieterlass aus. Das Covid-19-Geschäftsmietengesetz sieht vor, dass Mieterinnen und Mieter sowie Pächterinnen und Pächter während 3 Monate nur 40% des Mietzinses bezahlen müssen, wenn sie im Frühling von einer Schließung oder starken Einschränkungen betroffen waren. Das Gesetz wird in der Wintersession erneut im Parlament beraten. Spitäler sollten nicht zwingende Eingriffe verschieben, um Platz für Covid-Patienten zu schaffen. Diesen Appell richtete Gesundheitsminister Alain Berset vor knapp 10 Tagen an die Spitalverantwortlichen und die Kantone. Nun wehren sich die Zentralschweizer Spitäler. In einer gemeinsamen Mitteilung fordern sie vom Bund finanzielle Entschädigungen für nicht durchgeführte Operationen. Der Bundesrat ist der Meinung, dass solche Eingriffe später nachgeholt werden können und den Spitälern deshalb keine Entschädigungen zustehen.
Info 3 Mittag.
Ausgetreten aus der Europäischen Union ist Großbritannien zwar schon, nur wie die beiden künftig Geschäften wollen, das ist weiter unklar. Und die Zeit drängt, bis nächste Woche wollten sich die beiden Seiten eigentlich einig werden, damit es im neuen Jahr keinen vertragslosen Zustand gibt. Dazu ist Großbritannien auch noch mit der Corona-Krise beschäftigt, in der die Regierung bisher keine gute Figur gemacht hat. Dass genau jetzt der wichtigste Berater von Premierminister Boris Johnson geht, das ist gelinde gesagt ein blöder Zeitpunkt. Denn dieser Dominic Cummings ist nicht irgendwer, er gilt als Kopf hinter dem Brexit. Patrick Wülser in London, Dominic Cummings gilt als Mastermind, als schillernde Figur. Wer genau ist der denn, dieser Dominic Cummings?
Ja, für die einen ist er ein politisches Genie, ein großer Stratege, die anderen vergleichen ihn eher mit Rasputin. Er ist ein Mann, der sich um Normen, Traditionen oder Höflichkeiten ziemlich futtiert. Er ist der Mann, der in Downing Street in Trainerhosen und T-Shirt ein- und ausgeht. Er verachtet ganz offen Beamte, Parlamentarier und Journalisten. Also alles in allem eine hochumstrittene, aber auch gefürchtete Figur bis tief in die konservative Regierungspartei.
Schon länger hat es gebrodelt hinter den Türen von Downing Street, dem Regierungssitz. Warum geht Cummings denn genau jetzt?
Ja, der Bruch zeichnete sich seit einigen Tagen ab. Also zuerst sah es aus so wie ein Personalgerangel in Downing Street, aber es ist viel mehr, es ist eine Neuausrichtung. Cummings war der Mann, der die Dossiers kannte, und zwar sehr genau, während eben sein Chef Johnson sich nicht besonders gerne mit Details abgibt. Das hatte zur Folge, dass viele am Ende nicht mehr wussten, wer dort eigentlich der Chef ist und das Sagen hatte. Also ein Berater agiert eigentlich im Hintergrund und überlässt die Bühne und insbesondere das Entscheiden dem Chef. Und diese Rollenverteilung war in Downing Street in den vergangenen Monaten nicht mehr so klar ersichtlich. Das führte zu Konflikten mit gemäßigten Beratern, mit Chefbeamten in der britischen Administration, aber ebenso, und das war wichtig, mit der konservativen Fraktion im Parlament. Und die Rücktrittsankündigung heute soll auf jeden Fall bei vielen im Parlament zu Jubel und Freude geführt haben.
Und was heißt das jetzt für die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU, wenn dieser Cummings als Kopf hinter dem Brexit geht?
Ich vermute nicht, dass es noch einen großen Einfluss hat. Die Verhandlungen sollen ja definitiv nächste Woche nun zu Ende gehen. Da wird vieles schon stehen, aber es ist tatsächlich sehr seltsam, dass der Chefarchitekt des Brexit ausgerechnet dann das Haus verlässt, wenn es nun darum geht, all die Versprechen gegenüber der Bevölkerung zu setzen, beziehungsweise auch die Kollateralschäden in den Griff zu bekommen. Es ist innenpolitisch ein seltsames Zeichen, aber auch gegenüber Brüssel. Es ist die Endphase. Und wenn ausgerechnet jetzt im Machtzentrum der britischen Regierung diese Grabenkämpfe ausbrechen, das ist ein schlechtes Zeichen. Es wird die Verhandlungen vielleicht eben nicht beeinflussen, aber das Bild zementieren einer chaotischen britischen Regierung.
Besten Dank für diese Einschätzungen. Patrick Wölser live aus London.
Info 3 Mittag.
Jetzt in die Schweiz. Sie werden sich morgen das Ja-Wort geben und versichern, dass man weder nach rechts noch nach links zu weit ausschlägt, sondern sich einmittet. Die Rede ist von der BDP, der Bürgerlich-Demokratischen Partei. Die BDP, die es eigentlich nur dank einer Bundesrätin gibt, wird morgen mit der CVP fusionieren. Künftig will man gemeinsam als die Mitte auftreten. Inlandredaktorin Sabine Gorge über das Ende der BDP nach 13 turbulenten Jahren.
Es beginnt mit einem politischen Erdbeben im Dezember 2007.
Gewählt ist mit 125 Stimmen
Madame Widmer-Schlumpf.
Die Linke jubelt, die SVP tobt. Die Bündnerin Evelyn Widmer-Schlumpf verdrängt Christoph Blocher aus dem Bundesrat. Hans Grunder ist damals als frisch gewählter Nationalrat für die SVP im Saal. Er erinnert sich an diesen Moment.
Ich war geschockt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es nicht erwartet, weil ich war ja nicht eingeweiht in diese Pläne. Und zuerst etwas auch konsterniert, aber dann natürlich sofort ging mir durch den Kopf, ja, jetzt kommt Arbeit auf mich zu.
Die neue Bundesrätin und die ganze Bündner SVP werden nach einem Ultimatum aus der Schweizer SVP ausgeschlossen. Wenig später, im Frühling 2008, bricht auch die Berner SVP auseinander. Daraus entstehen die ersten BDP-Sektionen. Hans Grunder treibt diesen Prozess entscheidend voran und übernimmt im Herbst 2008 das Präsidium der neu gegründeten BDP Schweiz.
Es wollte sonst niemand, ich habe es nicht gesucht, aber ich war natürlich, ehrlich gesagt, schon der Rädelsführer von dieser ganzen Angelegenheit und ich war auch überzeugt, dass es jetzt eine Partei braucht.
2011 gehört die BDP bei den nationalen Wahlen zu den Gewinnerinnen. Sie erzielt 9 National- und einen Ständeratssitz. Doch es wird immer klarer, die BDP schafft es nicht, sich außerhalb der Gründerkantone Bern, Graubünden und Glarus dauerhaft zu etablieren. Der Parteiaufbau gerät ins Stocken, die Gründungseuphorie ist weg. Denn alle Politikfelder sind bereits von etablierten Parteien besetzt. Niemand hatte auf die BDP gewartet. 2015 verliert die BDP bei den Wahlen 2 Sitze und wenige Tage später auch die Bundesrätin. Den K.O.-Schlag gibt's bei den Wahlen vor einem Jahr. Die BDP hat nun nur noch 3 Sitze und verliert die Fraktionsstärke. Sie muss sich der Mitte-Fraktion mit CVP und EVP anschließen. Jetzt steht sie kurz vor der Heirat mit der CVP unter dem neuen Namen «Die Mitte». BDP-Gründer und Alt-Nationalrat Hans Grunder sagt dazu:
Es ist sicher der allerletzte Moment, dass die BDP noch unter ein anderes Dach kommt. Von dort her gesehen ist es der einzige Weg, der jetzt noch möglich war, um nicht selber zugrunde zu gehen. Das muss man ganz klar sehen.
Morgen entscheiden die Delegierten der BDP über die Fusion. Die Delegierten der CVP entscheiden dann in 2 Wochen.
Info 3 Mittag.
In rund 2 Wochen stimmen wir über die Konzernverantwortungsinitiative ab. Die Initiative will Unternehmen in der Schweiz dazu verpflichten, auch im Ausland mehr auf Menschenrechte oder die Umwelt zu achten. Wirtschaftsverbände kritisieren das, es bevormunde die Firmen und koste zu viel. Eine Branche, die schon heute versucht, auf Menschenrechte zu achten, ist die Textilbranche, allerdings auf freiwilliger Basis. Maren Peters.
Zwangsarbeit, Kinderarbeit, exzessive Überstunden. In der Textilbranche gibt es jede Menge von Menschenrechtsproblemen. Dagegen kämpft die Fairwear Foundation seit fast 20 Jahren. Sprecherin Ingrid Elberze.
Wir von Fairware setzen uns ein für faire Arbeitsbedingungen in den Lieferketten in den Nähereien.
Im Auftrag der mehr als 100 Mitgliedsunternehmen kontrolliert die Stiftung die Arbeitsbedingungen bei den Zulieferern im Ausland. Mithilfe von Inspektionen und standardisierten Gesprächen mit Arbeiterinnen und Unternehmern.
Wenn etwas nicht richtig gemacht wird oder verbessert werden könnte, dann werden Trainings angeboten, auch fürs Management.
Wenn etwas schiefläuft, können sich Arbeiterinnen und Arbeiter direkt bei der Stiftung beschweren.
Dann kontaktieren wir die Unternehmen, also hier die Marken, unsere Mitglieder. Und die sind dafür verantwortlich, dass das Problem gut und anständig gelöst wird.
Wenn nicht, wird den Unternehmen die Mitgliedschaft entzogen. Sie ist also eine Art Gütesiegel für faire Arbeitsbedingungen. Eines der Mitgliedsfirmen ist seit 12 Jahren der Schweizer Outdoor-Händler Mammut. Warum, erklärt Nachhaltigkeitsmanager Adrian Huber.
Wir sind im qualitativ hochwertigen Bereich tätig und da war immer unsere Haltung, wir wollen transparent sein, wir arbeiten mit den besten Zulieferbetrieben zusammen, wir haben nichts zu verbergen.
Bisher habe es nur 2 Beanstandungen gegeben, sagt Huber. Auch darüber habe das Unternehmen öffentlich rapportieren müssen. Mit ausländischen Lieferanten, die geforderten Standards nicht erfüllten, arbeite Mammut inzwischen nicht mehr zusammen. Aufwand und Kosten für die Sorgfältigkeitsprüfung bezeichnet Huber als überschaubar. Ob ein Textilunternehmen fair produzieren will, beruht also auf Freiwilligkeit. Doch das Konzept stoße an Grenzen, sagt Fairware-Sprecherin Ingrid Eberze.
Wir haben sehr lange gemeint, wir machen das alles freiwillig. Es wird die Guten geben und das werden immer mehr werden. Aber wir müssen jetzt sagen, dass das nicht passiert ist.
Nach fast 2 Jahrzehnten Erfahrung ist sie überzeugt, es geht nur mit Zwang. Und gerade das fordert die Initianten der Konzernverantwortungsinitiative. Viel zu wenige Unternehmen hätten sich bereit erklärt, freiwillig ihre Lieferkette überprüfen zu lassen, heißt es bei der Fairware Foundation. Mit Freiwilligkeit allein könne man die Zustände in der Textilbranche nicht verbessern.
Nochmals zu Dominik. 5 Jahre nach den Terroranschlägen in Paris hat Frankreich der 130 Todesopfer gedacht.
Regierungschef Jean Castex und Stadtpräsidentin Anne Hidalgo kamen zu kurzen Gedenkfeiern in Paris und im Vorort Saint-Denis, wie Medien berichten. Terroristen richteten am 13. November 2015 im Konzertsaal Bataclan ein Massaker an und beschossen Bars und Restaurants im Osten der französischen Hauptstadt. Beim Stade de France in Saint-Denis sprengten sich Selbstmordattentäter in die Luft. Auch das offizielle China hat nun dem gewählten Präsidenten Joe Biden und der gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris gratuliert, knapp 6 Tage nach der Entscheidung in den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking erklärte, China anerkenne das Wahlergebnis, das rechtmäßig zustande gekommen sei. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 10.492 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 1.0811 gehandelt, der Dollar zu 91,43 Rappen. Und das Wetter heute ist es trotz Wolken ziemlich sonnig. In den Alpen und im Süden scheint auch meistens die Sonne. Morgen hat es im Mittelland dann Nebelfelder bei bis zu 15 Grad.
Info 3, das sind die News und Hintergründe zur Tagesmitte. Das Team heute im Studio: Dominik Rolli, Daniel Hubacher und Mario Storni.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.